Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Und wenn die zweite Staffel Pluribus 2:1 hat, dann liegt es an mir. Ich möchte das hier nur festgehalten haben. Jetzt ist es hier gebannt auf Video. Das liegt an mir. Ich habe es ihm gesagt. Er hat gesagt, ich würde auch den Credit dafür kriegen, wenn das passiert.
Sag mal, Laura und Marco, schaut ihr euch eine Serie oder einen Film an, ohne davor etwas darüber zu wissen?
Ja.
Selten.
Selten?
Selten mittlerweile. Früher mehr, als man noch Fernsehen geguckt hat. Wenn man reinseppt und sich fragt, was ist das denn für ein Film? Guy Ritchie, keine Ahnung. Ich weiß auch ganz genau, wie ich beim Seppen Lock, Stock and Two Smoking Barrels für mich entdeckt habe, 1999 ungefähr. Aber mittlerweile, ich gucke auch viel zu viel Filmtrailer oder auch Serientrailer, um nicht also komplett unvorbelastet reingehen zu können. Also ganz, ganz, ganz schwierig.
Also
neulich bin ich ins Kino gegangen auf Empfehlung von einem Freund, um Sunset Boulevard zu gucken, wir haben es zeitlich nicht hingekriegt. Und ich weiß wirklich nichts über Sunset Boulevard. Also ich habe keine Ahnung.
Aber ich finde, also es kommt auch nochmal drauf an, wo, ne? Also Kino oder Streamer. Und ich finde, bei Streamern zum Beispiel mache ich das total häufig, dass ich einfach mal anfange und gucke, ob mir das was taugt oder nicht. Aber ich finde auch, dass, obwohl ich auch relativ viele Trailer gucke, ich vergesse auch sehr viel gerne mal. Ich bin echt richtig gut da drin, Sachen einfach komplett zu vergessen und wieder auszublenden. Ich habe auch die Tendenz zum Beispiel, ja, ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich zum Beispiel beim ersten Gladiator immer wieder vergesse, was das Ende ist. Und jedes Mal wieder so bin, stimmt, das war das Ende.
Das Ende, Ende?
Das Ende, Ende.
Was ist denn los?
Ich glaube, das ist Traumabewältigung. Ich blende es einfach aus.
Ich hätte mir ehrlich gesagt gedacht, dass der Gladiator gar nicht gefällt und du es deswegen vergisst. Aber wenn du ihn immer wieder schaust, dann scheint er ja doch zu gefallen.
Der erste Gladiator? Ja.
Ja.
Hä, haben
so
wir nicht
sein,
wir haben noch nie über Gladiator geredet. Ich hatte keine Ahnung, was dein Standing zu Gladiator ist.
Du warst im Podcast nicht drin, ne?
So Gladiator 2, das wüsste ich. Ich könnte den so zerreißen, ich hasse den. Weil ich glaube, du auch. Du bist genauso eine Drehbuchfetischistin wie ich. Und das ist ein Musterbeispiel, wie man es nicht machen sollte. Also das ist so schrecklich, Gladiator 2.
Wir haben auf jeden Fall einen ganzen Podcast drüber gemacht.
Genau. Hört da gerne rein, wenn ihr wissen wollt, was unsere Meinung und vor allem was Lauras Meinung dazu ist. Vielleicht, wenn ich das kurz selber sagen darf, noch meine eigene Eisbrecherfrage. Also ich schaue mir meist, bevor ich mir einen Film angucke, tatsächlich so zumindest die Wertung an, so damit ich das besser einschätzen kann. Weil tatsächlich mache ich das nämlich von Wertungen auch abhängig, ob ich ins Kino gehe oder ob ich mir eine Serie anschaue oder nicht. Weil für irgendwelche mittelmäßigen Sachen oder für schlechte Sachen ist mir tatsächlich meine Zeit zu schade. Es sei denn natürlich, ich muss es angucken, weil es eben zu meinem Beruf gehört oder weil ich weiß, dass wir da ein Video dazu machen. Das Einzige, wo ich so sage, okay, ich gucke mir einen Film an, ohne irgendwas vorher zu wissen, das ist dann nur, wenn ich weiß, dass der Film von einem gewissen Regisseur ist, zum Beispiel wie Quentin Tarantino oder Christopher Nolan. Also von denen würde ich mir tatsächlich auch Filme angucken, ohne vorher einen Trailer geguckt zu haben. Wobei das natürlich, muss man so ehrlich sein, in meinem Job ein bisschen fast schon unmöglich ist. Wenn ein neuer Trailer zu einem Christopher Nolan-Film rauskommt, dann muss ich mir natürlich den Trailer angucken.
Das ist ja so lustig.
Ja?
Sorry, kann ich kurz dazu, weil ich habe meistens eine andere Meinung als die Mehrheitsmeinung. Mhm. Und dementsprechend würde ich nie in Bewertungen reinschauen, um danach abzuwägen, ob ich was gucken will oder nicht. Weil dann müsste ich ja immer nach dem Gegenteil gehen.
Na, das Ding ist halt, es gibt halt mittlerweile einfach zu viele Filme und Serien, als dass ich einfach sagen kann, ja, ich gucke da einfach mal rein, sondern ich muss mir das in meiner Freizeit schon so einteilen und dann gehe ich dann halt danach, was wirklich gute Filme und Serien sind.
Ich glaube, wenn ich nach Wertungen gehe, dann gehe ich nicht nach der Wertung, sondern eher nach den Überschriften. Also damit ich da so meinen Kompass ein bisschen ausrichten kann. Es gibt einfach Sachen, die man allgemein als sehr schlecht empfinden kann oder als Cash Grab oder sowas. Und wenn es ein Cash Grab wäre, glaube ich nicht, dass meine Meinung so sehr davon abweichen würde. Aber gerade sehr die weiße Filme, sowas wie Alien 4 oder The Last Jedi, also stell dir vor, ich würde mir die nicht angucken, weil die Fanmeinungen da sehr weit weggehen von der Kritik. Dann würde mir was entgehen.
Ja, sehe ich auch so.
Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum habe ich denn diese bestimmte Eisbrecherfrage gestellt?
Das frage ich mich wirklich, ja.
Ja, Moment, wait, das hat schon alles seinen Sinn. Aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Serien und Filme powered by Vodafone. Denn wir sind heute in einer etwas schwierigen Position, da wir gerne über Pluribus, die neue Serie vom Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan, reden wollen. Das aber ohne Spoiler sehr, sehr schwierig wird. Witzigerweise, ich zum Beispiel habe die Serie jetzt über den Apple TV Plus Screener tatsächlich gesehen, ohne wirklich viel zu wissen. Und auch der Trailer verrät ja sehr wenig. Wir, das sind Laura Samide, die ja eigentlich unsere Apple TV Plus Botschafterin ist, Pluribus aber für diese Podcast-Folge nachholen musste. Hallo Laura.
Hallo.
Marco Risch, YouTuber, großer Breaking Bad-Fan und immer noch etwas traurig, dass Better Call Saul keinen Primetime Emmy Award gewinnen konnte. Hi Marco.
Absoluter Skandal. Also wie kann das sein, dass eine Serie 70 Emmy-Nominierungen oder so kriegt und keinen einzigen gewinnt?
Skandal. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Und mich gibt's auch noch, Fabian Douglas. Ich mache gerade einen Rewatch von Breaking Bad und freue mich über die ganzen kleinen Details und Anspielungen, die mir beim ersten Mal entgangen sind. Bevor wir aber verraten, worum es in Pluribus eigentlich geht und was die Serie kann, erstmal ein wenig Werbung. Vielleicht hört ihr diese Podcast-Folge gerade auf eurem Handy und genau das könnt ihr bald auf dem neuen iPhone tun. Denn ihr könnt das iPhone 17 Pro und weitere Modelle jetzt im Vodafone Shop bestellen. Alle iPhone 17 Modelle bietet Vodafone für einen Einmalpreis von 1 Euro zuzüglich monatliche Kosten für Tarif- und Smartphone-Rate an. Dabei entscheidet ihr, über welchen Zeitraum ihr das Smartphone finanzieren wollt, 12, 24 oder 36 Monate. Außerdem könnt ihr euch gleich Vodafones 5 Jahre Herstellergarantie und den kostenlosen Akkutausch sichern. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Damit aus der Werbung zurück zu Pluribus und vor allem zurück zu Vince Gilligan. Apple wirbt ja offensiv mit seinem Namen, deswegen sollten wir erstmal ein bisschen über den Mastermind hinter der neuen Serie reden. Vince Gilligan hat mal als Fan ungefragt ein Skript zu Akte X eingereicht und das hat die Verantwortlichen so imponiert, dass er Autor und später auch Regisseur sowie Executive Producer der Serie wurde. Die meisten kennen ihn aber wohl von seinen Serien Breaking Bad oder Better Call Saul. Letztere hat er zusammen mit Peter Gould entwickelt. Jetzt würde mich mal interessieren, was ist denn eure Lieblingsserie von Gilligan? Laura, gibt's da eine Serie, die dir besonders gut gefällt?
Ich bin ja absolut kein Vince Gilligan-Fan. Also dementsprechend habe ich keine Lieblingsserie von ihm. Nein, also wenn, dann würde ich Akte X nehmen.
Okay. Bei Marco ist das, glaube ich, ganz was anderes, aber ich frage dich natürlich trotzdem, was ist denn deine Lieblingsserie?
Better Call Saul. Ich gehe sogar so weit, das ist das beste Prequel, das es je gegeben hat, egal ob Film oder Serie. Ich bin immer noch so begeistert von dieser Serie und es ist eine meiner absoluten Lieblingsserien of all time. Breaking Bad ist fantastisch, das ist eine 10 von 10, ist keine Frage, aber Better Call Saul schafft es irgendwie eine 11 von 10 zu sein. Und Laura, das ist immer wieder bei der Mehrheitsmeinung, ne? Also bisher ist die bestbewertete TV-Episode auf IMDb aller Zeiten aus Ozymandias von Rian Johnson für Breaking Bad. Und daran wird sich lange Zeit nichts ändern, weil es 10,0 hat. Also das ist schon verrückt, trotz Review-Bombing angeblich von Attack on Titan-Fans, weil sie lieber Attack on Titan oben sehen wollen. Trotzdem, weil ein 10,0-Schnitt musste erstmal erreichen. Das sagt sehr viel über Breaking Bad aus. Ich finde, Vince Gilligan schafft einige Dinge, so wie sie kein Writer oder Regisseur von der Serie bisher geschafft hat. Besonders eine Sache, die Pluribus auch auszeichnet, nämlich Leute, die Dinge tun. Das ist ein ganz verrücktes Detail in allen seinen Serien. Wenn man drauf achtet, es gibt in fast jeder Folge mindestens eine Montage, in der jemand ohne zu reden etwas tut. In der er arbeitet meistens. Denkt nur mal an die erste Szene, die ihr von Mike Ehrmantraut gesehen habt. Das ist das Verwanzen des Hauses von den Whites. Das ist einfach nur Arbeit. Du guckst Leuten bei der Arbeit zu und du rätselst immer so mit, was tun die da eigentlich? Und du kannst so ganz fasziniert zuschauen. Ich finde, das macht er wie kein anderer und nutzt es halt auch wirklich für den Plot, weil darin sich Twists ergeben und man als Zuschauer immer dranhängt und sich überlegt, was hier gerade passiert. Und das ist so eine einzigartige Welt des Storytellings, die er mit seinen Serien aufmacht. Und das macht er wie kein anderer. Das ist großartig.
Die erste Folge mit Mike Ehrmantraut war übrigens die, in der Jesse, nachdem seine Freundin overdosed ist. Also es war nicht die, wo er das Haus
Ach so, es war nicht das Whites.
Nein. Nee. Und Fun Fact, Das sollte eigentlich auch sein einziger Auftritt bleiben.
Ja.
Aber er hat die Sache so gut gemacht, dass er danach in die Serie reingeschrieben wurde. Aber wir wollen nicht zu viel darüber. Witzigerweise, wir haben noch nie eine Breaking Bad oder Better Call Saul Podcast-Folge gemacht. Also keine Ahnung, warum wir das noch nie geschafft haben, aber vielleicht entwickelt sich ja diese Folge ein bisschen dazu. Du hast es schon gesagt, Marco, was Vince Gilligan so besonders macht, ist eben so diese Liebe zum Detail und auch seine Montagen. Jetzt drehe ich die Frage mal um, weil Laura, du hast dich ja schon als jemand geoutet, der Vince Gilligan nicht so gut findet. Jetzt wollte ich eigentlich fragen, was macht denn Vince Gilligan so besonders, was macht er so gut? Jetzt stelle ich die Frage anders. Laura, was gefällt dir denn an seiner Art, eine Serie zu schreiben, nicht?
Ich glaube, dass, also ich habe Better Call Saul, habe ich nicht geguckt. So.
Mhm, das habe ich mir schon gedacht.
Also ich weiß, dass ihr mir das auch schon seit langem, langem irgendwie ans Herzen legt, aber für mich war halt Breaking Bad in vieler Art und Weise absolut richtungsweisend für Serien und für Fernsehen. Es war aber trotzdem nie meine Lieblingsserie. Und das hat viel damit zu tun, was ich jetzt bei Pluribus auch schon wieder sehe. Und zwar, dass er gerne Anti-Helden zu Protagonisten aufbaut, aber die Ambiguität, die da eigentlich sein sollte, wo man dann irgendwie greifbar macht, dass die Leute, die er dann da beschreibt, eben, oder die Protagonisten, die er da beschreibt, eben nicht immer auf der richtigen Seite stehen. Das kriegt er nicht immer so richtig krass zusammengeführt. Und ich finde, bei Breaking Bad war das ja auch genau das, was dann irgendwie gegen Ende hin immer weiter so irgendwie auseinandergefallen ist. Nämlich, dass dann Walter White ist halt übermächtig. Es ist einfach schwierig, ihn überhaupt irgendwie aufzuhalten. Auch in der Kombination dann mit Skyler, seiner Frau, die eigentlich dafür geschrieben worden ist, um die moralische Instanz zu sein, aber die dann auch in der Fanmeinung irgendwie total krass irgendwie auseinandergenommen worden ist, weil das halt nämlich dann dramaturgisch einfach nicht so richtig gut funktioniert hat, weil er nämlich diese Ebenen nicht so richtig irgendwie einbaut. Und ich meine, wenn du Walter White zum Beispiel vergleichst irgendwie mit wirklichen Anti-Helden, wie jetzt irgendwie, was weiß ich, in Scarface oder so, du hast nie am Ende so dieses Gefühl, dass er nicht der Held ist. Weil er ist definitiv der Held. Er wird zum Helden aufgebaut, sowohl filmisch als auch dramaturgisch. Und es sollte aber eigentlich, so wie es gedacht ist, wo die Geschichte gedacht ist, sollte es aber nicht so sein. Und trotzdem funktioniert es halt einfach nicht. Und wenn selbst Vince Gilligan selbst kritisiert und selbst er sich hinstellt und sagt, okay, das hat halt eigentlich nicht die Wirkung gehabt, die ich wollte, nämlich dass es ein komplexer Anti-Held ist, sondern er wird halt als Held gelesen, ist halt dann die Frage, hat das dramaturgisch so gut funktioniert?
Laura, ich bin gar nicht so weit von dir entfernt, weil ich mag das Ende von Breaking Bad nicht. Ich finde, er kriegt zu sehr an Redemption und zu sehr Absolution und ich mag das nicht. Ich finde, die Serie steht vor einem ähnlichen Problem ganz am Ende bei der allerletzten Folge oder bei den letzten zwei Folgen wie die Sopranos, aber die Sopranos hat die wesentlich interessantere Antwort auf diese Frage. Was mache ich denn mit einem bösen Anti-Held, der trotzdem als Held wahrgenommen wird? Was mache ich damit? Sopranos hat eine vielleicht feige Antwort, aber eine interessante Antwort, die dich drüber nachdenken lässt. Auch, dass das Böse mal einfach gewinnen kann oder auch nicht. Wer weiß, was hier passiert. Und Breaking Bad nicht. Breaking Bad hat eine sehr einfache Antwort auf sein Problem und die Antwort stilisiert ihn eher zum Held.
Ja.
Und das mag ich nicht. Und das ist ein Grund auch mehr, warum ich Better Call Saul so liebe. Weil ich an deiner Stelle, du musst echt Better Call Saul eine Chance geben, weil hier macht das sehr viel besser.
Das habe ich auch gehört, dass da die Ebenen sind, genau. Also absolut.
Und sie hat drei Hauptfiguren in Wirklichkeit. Also bei Saul Goodman findet sie eine wesentlich interessantere Antwort auf das Problem. Dann hast du Mike Ehrmantraut, der einfach ein Fanliebling war aus Breaking Bad, bei dem ich ja schon hier die Origin durcheinander bringe, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, aber er ist ja irgendwie vor Bob Odenkirk eingesprungen, alles, was Fabian schon gesagt hat. Der ist die zweite Hauptperson, aber vor allem die dritte. Bei der dritten würde mich so sehr interessieren, was du denkst, über Ray Seahorn als Kim Wexler, weil sie für mich die interessanteste weibliche Hauptfigur in der Seriengeschichte ist überhaupt. Also du machst große Augen, Fabian, aber es ist wirklich so. Ich finde sie so weit weg von den 0815 Heldinnen, die wir kriegen, die einfach nur als Badass dargestellt werden oder als Love Interest oder was auch immer. Und sie ist jetzt so eigenständig, reißt die Serie so an sich und trifft so interessante Entscheidungen. Ist gleichzeitig so fähig, ohne künstlich überfähig zu sein. Ich könnte ewig Ray Seahorn als Kim Wexler zuschauen. Mhm. Und dann kommt Pluribus daher, der sie dann auch die Hauptrolle spielt. Das ist sehr konsequente Entscheidung, aber wir reden ja auch gleich drüber, wie du sie dann in Pluribus findest, ohne dass man spoilern darf. Aber das ist halt tatsächlich ein bisschen das Problem bei der Serie, Fabian, du hast es schon angedeutet, das Marketing sagt ja nicht, worum es geht. Und das Problem ist, ich glaube, man würde die erste Folge tatsächlich kaputt machen, wenn man sagt, worum es geht, obwohl es eine sehr einfache Prämisse ist. Man könnte sie schon erzählen, aber die erste Folge hat so viel Spaß daran, dir zu erzählen, was die Prämisse ist, bis zur allerletzten Sekunde, als der Timer quasi aufhört, dass es echt schwierig ist, das zusammenzufassen für Leute. Und ich hatte jetzt ein Interview im Vorfeld zu Pluribus mit Vince Gilligan. Und ich habe Vince Gilligan gefragt, ja, wie pitcht er denn die Serie an andere Menschen? Und er sagt so ganz einfach, und er redet sich da, finde ich, auch ein bisschen raus, ja, ich habe nur zwei Worte dafür, Ray Seahorn. Und er ist so, ah, das ist billig. Weil, ja, bei Better Call Saul-Fans funktioniert's, aber Laura ist keiner. Vielleicht ist sie jetzt ein Fan von Ray Seahorn, ich glaube es zwar nicht, nach ein paar Folgen Pluribus, aber das ist das Einzige, was funktioniert, wenn du Better Call Saul-Fans ansprechen möchtest. Aber das war halt nicht so erfolgreich und beliebt wie Breaking Bad. Und deswegen ist das nicht der beste Pitch für die Serie, leider.
Nee.
Ich habe tatsächlich auch keinen besseren Pitch. Aber Better Call Saul ist trotzdem ein gutes Stichwort, denn Vince Gilligan hatte die Idee zu dieser Apple TV Plus Serie schon während der Anfangszeit von Better Call Saul, wo ihn alle wegen seines Breaking Bad Ruhms permanent glücklich machen wollten. Mhm. Und daraus ist dann die Idee zu Pluribus entstanden. Und jetzt,
das wusste ich nicht.
Ich habe folgende Theorie auf Reddit gefunden von jemandem, der fest davon überzeugt war, dass Pluribus etwas mit dem Breaking Bad-Universum zu tun haben muss. Denn, so schreibt die Person, ich glaube, die Serie würde völlig scheitern, wenn sie von einer zufälligen 50-jährigen Frau handeln würde, die wie Kim Wexler an ihrem berühmten Drehort aussieht, mit derselben Kameraführung und demselben Schreibstil wie in den früheren Folgen. Das hätte meiner Meinung nach einen Uncanny Valley-Effekt. Das hat die Person natürlich geschrieben, diese Theorie, bevor die ersten Folgen rausgekommen sind.
Weiß die Person, was das Uncanny Valley ist?
Ja, keine Ahnung. Also, falls ihr auch damit gerechnet habt, dass Pluribus irgendwas mit Breaking Bad zu tun hat, sorry, Vince Gilligan war da in Interviews sehr deutlich. Er hat gesagt, die einzige Parallele ist der Handlungsort Albuquerque. Und was ich auch ganz interessant fand, Gilligan ist sich bewusst, dass das wahrscheinlich einige irritieren wird. Also, warum spielt die Serie jetzt nicht in Virginia oder in Los Angeles? Vince Gilligan hat dazu gesagt, Mensch, ich muss unbedingt wieder mit meiner Crew arbeiten. Ich möchte sie weiter beschäftigen, wenn ich kann. Es ist nicht so, dass sie mich brauchen, aber ich möchte, dass die Leute in Albuquerque weiter beschäftigt bleiben. Ich liebe sie, wir sind wie eine Familie. Und das ist tatsächlich der ganze Grund. Was mir dann schon sofort aufgefallen ist, und das wird, glaube ich, auch in den Trailern deutlich, die Inszenierung ähnelt schon Better Call Saul sehr, mhm, vor allem bei den Intros der Folgen. Und jetzt würde mich mal interessieren, habt ihr auch so Vergleiche mit den anderen Serien von Vince Gilligan angestellt, als ihr Pluribus geguckt habt, oder konntet ihr in die Welt von der Serie eintauchen?
Beides, also das eine schließt das andere nicht aus. Ich finde, inszenatorisch ist es ja ähnlich, wie du sagst. Gibt einen entscheidenden Unterschied. Ich finde, Breaking Bad und Better Call Saul, obwohl die übergreifende Handlung ja der Vorantreiber von allem ist, jede Folge hat ja einen Namen, anhand dessen du die Folge echt gut identifizieren kannst. Du hörst den Namen Ozymandias und du weißt sofort, worum es in der Folge geht. Oder hieß eine 50-50, eine hieß Half-Measure, Full-Measure und so weiter. Und du weißt ungefähr, was da drin ist, weil diese Folgen haben ein Thema. Jede Folge hat ein Thema. Und das mag vielleicht im Pluribus auch noch so mit drin stecken, aber das ist schon eher fortführende Handlung. Pluribus ist eine Serie, die wie ein langer Film funktioniert, der in Episoden unterteilt ist. Und ich finde das bei Breaking Bad und Better Call Saul nicht ganz so. Da tut auch die Woche Pause zwischen den Folgen, ist völlig in Ordnung. Also gerade bei Better Call Saul, weil ich konnte da so viel drüber nachdenken, was in den Folgen passiert ist. Und anders als ihr habe ich einen Podcast tatsächlich drüber gemacht, wo ich über jede einzelne Folge Better Call Saul in der letzten Staffel geredet habe, weil die so viel hergegeben haben. Ich musste das loswerden und habe über eine Stunde zu jeder Folge geredet mit Gästen. Und Und ich finde das bei Pluribus ein bisschen anders. Das ist mehr so ein Gesamterlebnis. Und das unterscheidet es. Das andere ist ein sehr offensichtlicher Unterschied. Es ist in CinemaScope. Und CinemaScope, also ich finde, das macht was mit mir, weil ich liebe die Kameraarbeit in Breaking Bad und vor allem in Better Call Saul. Du siehst auch so eine Evolution. Ich habe auch Vince Gilligan damit konfrontiert, das weil Breaking Bad, gerade so die ersten Folgen, die noch nur für AMC waren, bevor Netflix mit Geld reingebuttert hat, das siehst du auch bei Breaking Bad, diesen Breaking Point. Die Kamera wurde immer besser, sie war aber am Anfang sehr shaky und sie blieb auch dabei. Es ist oft aus der Hand gefilmt oder nicht auf dem Stativ, sondern jemand hält's halt. Und selbst wenn das Bild ruhig ist, du siehst ein bisschen Bewegung im Bild, weil es so eine Mockumentary-Authentizität ausstrahlen will. In diesem sehr uniken Albuquerque, das du sonst ja nirgends in Film oder Serie kriegst, was dem Ganzen auch nochmal so einen ganz eigenen Western-Flair gibt. Und in Better Call Saul ist eine ganz klare Evolution zu sehen. Die Kamera ist viel ruhiger, noch viel durchchoreografierter. Alles, was passiert, ist noch mehr gestaged als in Breaking Bad. Also die Schauspieler wissen wirklich ganz genau, wo sie hin müssen, wo sie was hinstellen müssen und so weiter, damit dieses Bild sich, diese Kadrage aufbaut. Und ich finde, bei CinemaScope funktioniert das ein bisschen schlechter. Du hast nicht mehr dieses schöne, große 16:9 Bild, sondern du hast jetzt dieses eingeschränkte Kinoformat. Und das habe ich halt Vince Gilligan gefragt. Und er hat zugegeben, er glaubt, das war ein Fehler. Also er würde, die zweite Staffel ist ja schon bestellt von Pluribus von Apple, er überlegt sich jetzt gerade, die zweite Staffel in einem anderen Format zu machen, weil ihn das bei seinem Staging sehr einschränkt, wenn du oben unten was abcuttest vom Bild. Und das ist ja nicht fürs Kino gedacht, Pluribus. Das wirst du nie im Kino sehen können. Deswegen finde ich das auch sehr schade. Und ich habe ihn darin bekräftigt, habe ihm gesagt, er soll einfach 2:1 machen, so wie House of the Dragon oder House of Cards. Also wenn er unbedingt balken will, weil er hat gesagt, er will es wie bei Sergio Leone und so, er liebt das, diese Shots, die man machen kann, aber das Staging ist halt kaputt und das vermisst er. Also mach halt 2:1. Und wenn die zweite Staffel Pluribus 2:1 hat, dann liegt es an mir. Ich möchte das hier nur festgehalten haben. Jetzt ist es hier gebannt auf Video. Das liegt an mir. Ich habe es ihm gesagt. Er hat gesagt, ich würde auch den Credit dafür kriegen, wenn das passiert. Jetzt bin ich gespannt bei der zweiten Staffel. Ich werde ganz genau hinschauen. Und da sieht man halt die Parallelen. Plus die Darsteller, plus Albuquerque. Aber es ist halt eine Mystery-Sci-Fi-Serie. Das sagen sie ja. So viel kann man verraten. Und das ist was anderes als Breaking Bad oder Better Call Saul. Du siehst seine X-Files-Hintergründe, finde ich. Hm. Du siehst aber auch, dass er an Breaking Bad und Better Call Saul Labore geliebt hat. Dass er es geliebt hat, Leuten bei der Arbeit zuzuschauen und sie zu filmen. Und manchmal, wenn Sachen passieren, Drogen gekocht werden oder so, dann war das alles so wie ein Ballett inszeniert. Alles greift ineinander. Und in dieser Serie greift sehr viel ineinander.
Laura, du hattest ja Better Call Saul nicht gesehen, deswegen war das vermutlich für dich so überhaupt gar kein Problem, weil du eben auch Rhea Seahorn davor noch gar nicht, also ich vermute, du hast sie davor noch nicht gekannt, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Okay, dann ist das ja wahrscheinlich eher kein Problem für dich und du konntest dann ja relativ unbefleckter in die Serie, in die Welt von Pluribus eintauchen. Aber was ist denn dein Ersteindruck von der Serie? Also hat es tatsächlich auch die Prämisse geschafft, hat es so die Inszenierung geschafft, dich damit reinzuziehen oder hat dich das Storytelling von Vince Gilligan dann doch wieder rausgerissen?
Ich finde es richtig schwer zu verstehen, was die Prämisse sein soll, weil ich würde jetzt nämlich auch behaupten, selbst nachdem ich irgendwie die ersten Folgen gesehen habe, dass das bei Design ist, dass er nicht weiß, wie er diese Serie pitchen soll. Weil ich finde es schwer, das irgendwie in einen Satz zusammenzufassen, weil ich weiß nicht, ob das Ende das dann hergibt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Ende die Auflösung der ersten Staffel hergibt, was die Prämisse der Serie sein soll.
Ich habe den perfekten Pitch, aber der kann für manche Leute ein Spoiler sein. Deswegen würde ich den gerne noch ein bisschen hinten dran stellen und erstmal wissen, ob du weitergucken willst und ob du anderen Leuten das empfiehlst. Gerade Leute, die vielleicht keine Apple TV haben und sich dann überlegen, mache ich dafür, was kostet das im Moment im Monat? Ich glaube 8 € oder so. Hole ich mir das für einen Monat und hole endlich Ted Lasso nach, weil es gibt keinen Grund, Ted Lasso nicht zu gucken. Und dann auch noch Pluribus. Wie sagst du das?
Also ich finde, es gibt andere Serien auf Apple TV, die ich mehr empfehlen würde als Pluribus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand's, und ich habe jetzt die ersten 5 Folgen geguckt, ich fand's noch nicht wirklich catchy.
Okay, krass, weil ich sehe das ein bisschen anders.
Ah.
Ich habe auch natürlich schon so meine Sorgen und meine Kritik an der Serie, die kann ich jetzt aber im spoilerfreien Part noch nicht so ganz loswerden. Und ja, Marco, so, ich meine, es gibt ja auch, also Apple TV Plus wirbt ja mit einem Satz für diese Serie, aber auch der Satz ist ja schon,
Der ist witzig, ne?
der ist
Aber
witzig.
der ist witzig, aber das sagt nichts aus.
Nee,
Du meinst
soll
die
ich ihn, darf ich ihn sagen?
Tagline?
Diese
Ja.
Tagline, ja.
Ja. Ich würde schon
Okay.
sagen, weil die gehört zum Marketing ja
Ich stehe
irgendwie
auf
mit
dem Poster
dazu.
drauf. Die ist ja
Ja.
auch schön vage.
Also, der unglücklichste Mensch der Welt muss die Welt vor dem Glück schützen. Also, ich habe es jetzt leider noch nicht ganz
Ja,
gefunden.
so, ist aber
Folgt
schwer
dem
zu übersetzen.
unglücklichsten Menschen der Erde, der damit beauftragt ist, die Welt vor dem Glück zu retten,
Weil,
oder?
ja,
Ja,
im
irgendwie so,
Original
ja.
heißt es most miserable person.
Ja.
Und miserable kannst du nicht nur mit unglücklich übersetzen.
Das stimmt.
Deswegen ist das extreme Gratwanderung wieder. Aber das ist ja auch nur der Werbeslogan. Aber so sagt er selber auch. Ich habe ihn mit dem Pitch konfrontiert. Ich will es noch nicht ganz sagen. Aber es gibt eine Serie mit einer Episode, die die kompletten Inhalt dieser Serie verrät. Und damit habe ich ihn konfrontiert. Dazu gleich mehr. Ich würde sie weiterempfehlen. Ich bin hooked. Ich ärgere mich, dass ich kann zumindest sagen, ich habe schon 7 sehen dürfen, weil sie haben, es ist aber auch, das zeigt auch, dass Apple sehr viel Vertrauen in die Serie hat. Sie haben sehr viele Folgen im Vorfeld freigegeben, nicht nur für die Interviews, sondern jetzt auch als Screener. Die Embargos sind aber an die Release-Zeitpunkte gekoppelt. Das heißt, alles, was ihr hört, ist natürlich unsere Meinung nur zu den ersten 3 Folgen. Wir haben ja noch gar keine andere Meinung zu den anderen Folgen. Nur, dass ihr das ganz sicher wisst, wir werden hier nichts verraten, so inhaltlich. Aber
Fabian hat es ganz korrekt gemacht. Er hat nämlich nur die ersten 3 Folgen sich direkt angeguckt, um ganz sicher zu gehen. Und ich habe aber schon weitergeguckt.
es ist halt, ja, aber ich meine, es spricht ein bisschen für dich, dass du weitergeguckt hast, oder hast du nur zur Sicherheit weitergeguckt, weil ich wusste, wie viel du brauchst für die Aufnahme.
Ich habe deshalb weitergeguckt, weil ich wirklich verstehen will, was die Prämisse von dieser Serie sein soll.
Naja, also wir haben unterschiedliche Definitionen von Prämisse. Aber okay. Ich finde, es ist jetzt kein Severance, auch nicht was den Hook angeht. Sowas wie Severance, was ja auch ein Superhit war dann auf Apple TV oder ist, hat den Vorteil, du kannst den Hook jedem erzählen und das ist sofort instant, ist es die perfekte Prämisse für eine Black Mirror-Folge.
Ja.
Und die schaffen es aber, daraus eine ganze Serie zu stricken, die auch in 2 Staffeln mit unterschiedlichen Schwerpunkten extrem gut funktioniert. Ich bin gespannt, wie sie weiterhin funktioniert. Aber das funktioniert. Bei Pluribus ist der Hook bisher, dass es Rhea Seehorn ist. Und sie kennt man vor allem aus einer Serie, die kaum jemand gesehen hat, trotz Netflix. Selbst ich kenne so viele Hardcore Breaking Bad Fans, die nicht Better Call Saul gesehen haben, weil sie keine Lust auf ein Prequel haben. Einfach nur schon deswegen. Und ihnen geht so viel und es tut mir so leid für sie. Ihnen geht einer mit der besten Serienbösewicht aller Zeiten, ihnen geht eine der besten Frauenrollen aller Zeiten, meine Meinung, mit Rhea Seehorn und so weiter. Das entgeht ihnen alles. Und das dann als Pitch zu benutzen, ist extrem schwierig. Ich glaube nicht, dass Pluribus ein riesiger Erfolg wird, aber ich glaube schon, dass es ein Qualitätsprodukt ist, auf das Apple sehr stolz ist und die jetzt eben hier eine 2. Staffel schon bestellt haben. Ich finde, die Serie macht sogar eine Metaebene auf. Du hast es ja schon angedeutet, er ist auf die Idee gekommen, weil Leute ihm alles Mögliche angeboten haben nach Breaking Bad.
Na, ich finde, bei Apple TV Plus ist ja eigentlich immer das Interessante, dass die bestellen immer schon direkt die nächsten Staffeln, weil geldtechnisch sind die halt nicht davon abhängig, ob die Leute das jetzt gucken oder nicht. Und das ist halt das Schöne bei diesem Streamer, dass da halt tatsächlich auch Sachen irgendwie zu Ende gedacht werden können, anders als bei Netflix, wo man natürlich irgendwann, oder auch bei Prime, wo wir dann tatsächlich sehen, okay, da wird dann halt irgendwann, wenn die Zuschauer fehlen, wird dann halt irgendwie der Stöpsel gezogen. Und bei Apple wird halt Filmemacherinnen halt eben die ganze Bandbreite zur Verfügung gestellt. Und wenn dann halt eben der Serienmacher oder die Serienmacherin sagt, ich möchte diese Geschichte aber in 3 Staffeln erzählen, dann wird da halt nicht irgendwie nach der ersten Staffel gesagt, irgendwie, wie, was weiß ich, bei 1899, ja, sorry, aber die Leute sind alle abgesprungen und dementsprechend finanzieren wir das hier nicht weiter.
Ja, das stimmt. Es wird auf jeden Fall viel früher freigegeben. Ich meine, sogar jemand wie Vince Gilligan kann das schon verhandeln, bevor überhaupt eine Folge
Ja,
fertig ist.
glaube ich auch.
Es gibt aber auch Serien, wo ich meine, nach den ersten paar Folgen erst bestellt wurde. Sowas wie The Studio, glaube ich. Ich meine Bad Monkey. von Bill Lawrence, das sind alles auch so Serien, da wurde es nicht sofort, aber umgekehrt, sowas wie Slow Horses ist so vorbestellt, was Staffeln angeht, dass sie ja schon die neue Staffel drehen, während die andere noch ausgestrahlt wird. Und am Ende siehst du den Trailer von der nächsten Staffel.
Ja, ja.
Ja, die wissen schon, was sie mit dem Apple Money machen und was funktioniert.
Auch Morning Show zum Beispiel ist halt auch so ein Ding, das ist halt so ein Zugpferd irgendwie, dass sie das halt einfach irgendwie weiterlaufen lassen. So. Und bei Severance zum Beispiel, ich meine, Severance ist natürlich jetzt auch die Serie, die halt einfach am krassesten irgendwie nochmal irgendwie rechts und links irgendwie auch Awards irgendwie eingesammelt hat. Und da ist halt dann irgendwie alleine da schon ganz klar irgendwie, okay, das muss halt irgendwie gescheit zu Ende erzählt werden. Aber ich glaube, da würde man auch kein Fragezeichen dran machen. Ich glaube, das ist der große Unterschied.
Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Pluribus es wert ist, reinzugucken. Also unbedingt. Die Frage ist, ob es einen hookt nach der ersten Folge. Also die erste Folge würde ich auf jeden Fall zu Ende schauen. Und mich halt schon, auf jeden Fall. Ich liebe es, wenn 15 Minuten lang niemand redet und du dich die ganze Zeit fragst, was passiert hier eigentlich? Und jemand redet mit sich selbst und säuselt was. Und erst am Ende dieser 15 Minuten verstehst du, warum er das gerade die ganze Zeit sagt. Das ist jetzt aus irgendeiner Folge, die ich natürlich nur eingebildet habe. Und ich liebe sowas. Also Pluribus hat jetzt schon einen Platz in meinem Herzen. Es ist aber auch kein Breaking Bad und es ist kein Better Call Saul. Also Erwartungsmanagement ist, es ist eine der besser gemachten Mystery-Serien da draußen. Und das Problem bei gut gemachten oder auch schlecht gemachten Mystery-Serien ist, erst Richtung Auflösung kannst du dir wirklich eine Meinung bilden.
Ja.
Und das ist hier natürlich auch so. Weil jede Folge bietet für sich in sich geschlossen nicht genug, um schon genial zu sein. Das kann nur das als Gesamtkonzept sein.
Naja, und vor allen Dingen diese Ebenen, ne, von denen ich vorher gesprochen habe. Also ich finde, für mich kann das erst aufgehen, wenn ich halt genau weiß, okay, worauf willst du eigentlich hinaus? Was ist denn eigentlich, was sind denn die ganzen Ebenen von diesem Charakter? Weil solange ich nicht weiß, worauf das hinausläuft, weiß ich nicht, ob es gebrochen werden kann. Und ich fand zum Beispiel, um jetzt nochmal ein anderes Beispiel auch von Apple TV Plus zu nehmen, ah shit, jetzt muss ich aber gucken, wie die Serie hieß, weil ich den Namen nämlich vergessen habe. Disclaimer hieß die, genau. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt mit Kate Blanchett. Da zum Beispiel ist es so, dass in der letzten Folge, und ich glaube, das sind auch irgendwie mindestens 10 Folgen, 8 oder 10, ich glaube 10, erst in der letzten Folge wird das gebrochen. Und man guckt sich wirklich irgendwie Folge um Folge an und denkt sich so, okay, worauf willst du eigentlich hinaus? Was erzählst du hier eigentlich die ganze Zeit? Was möchtest du eigentlich mit dieser Protagonistin anstellen, um dann in der letzten Folge das aufzulösen? Und ich kenne so viele aus meinem, und ich meine, gut, ich habe halt einen Freundeskreis, die sehr viel Apple gucken, aus Gründen. Und ich kenne einfach zu viele, die Serie nicht bis zum Ende geguckt haben, weil sie es nicht trägt. So. Und ich habe bei Pluribus so ein bisschen auch die Angst, dass sich das dann irgendwann eben nicht mehr trägt, weil du halt die ganze Zeit natürlich wissen willst, okay, aber was ist denn jetzt hier eigentlich der Hook? Also wo willst du eigentlich damit hin, erzählerisch?
Wir sind da echt, aber was das angeht, immer ein bisschen auseinander, weil ich finde, der Hook ist klar. Aber was du am Ende aussagen willst, weiß ich jetzt noch nicht. Und davon wird vieles abhängen. Aber das ist halt mehr die, ich frage mich, was die Aussage am Ende sein wird. Das ist was anderes als der Hook, weil der Hook, finde ich, den finde ich eigentlich ganz cool. Es ist so ein bisschen, ich hab manchen Leuten gesagt, stellt euch vor, es wäre The Walking Dead, aber statt zu beißen, küssen sie euch.
So. Ja, aber das ist auch, aber es ist so super irrelevant. Das ist nicht der Hook für mich.
Nee, guck mal, ich sag deswegen The Walking Dead, weil was ich ja an postapokalyptischen Geschichten mag, ist, wie die Menschen dann damit umgehen, wenn sie erstmal da drin sind. Also ich frag mich ja auch da die ganze Zeit in der Serie, wenn ich selbst in der Situation wäre, was würde ich tun? Und das verhandelt ja auch die Serie bis zur dritten Folge. Also dass sie anfängt, das ein bisschen aufzumachen. Ja, was machen denn andere Menschen damit, mit dieser Situation? Und das feuert deine Fantasie an. Und die Serie ist auch gut darin, das nicht alles gleich aufzulösen. Und das ist für mich eine Binge-Serie. Und das ist ein bisschen mein Problem. Die dürfte eigentlich nicht wöchentlich erscheinen. Die müsste alles auf einmal kommen. Weil du kannst ja eh schon ab der ersten Folge spoilern. Also aus Spoilergründen musst du sie nicht wöchentlich releasen. Und ich finde, vielen Serien tut dir wöchentliche Release gut. Das ist bei Breaking Bad so, das ist bei Better Call Saul so. Das ist aber nicht bei Pluribus so. Pluribus ist zu sehr von dem Gesamtkonzept abhängig. Also lass uns ein anderes Wort als Prämisse oder Hook finden, sagen wir Gesamtkonzept. Das Gesamtkonzept ist noch nicht in sich geschlossen genug, dass wir es wirklich beurteilen können. Ich finde, es macht aber neugierig, es ist viel zu gut produziert, um es nicht zu mögen. Es hat viel zu gute Ideen, um es nicht anzuschauen. Auch wieder so ein Apple-Problem vielleicht. Ich empfehle immer gerne Leuten die Serie Sugar. Oder die heißt in Deutschland John Sugar, damit wir ja nicht denken, es geht nur um Zucker. Das ist mit Colin Farrell, das ist eine Neo-Noir-Serie. Und du brauchst alleine eine halbe Stunde, um zu kapieren, dass sie in der Gegenwart spielt. Weil die sieht so sehr aus wie Humphrey Bogart-Geschichten, dass du denkst, das spielt in den 60ern oder sowas. Und es spielt aber in der Gegenwart. Und es hat einen Sci-Fi-Hook. Das wird angedeutet schon ab der ersten Folge. Und dann denkst du, nee, das verstehe ich nur nicht. Und dann guckst du das bis zum Ende. Und am Ende gibt's einen Twist, den man nicht verraten darf. Aber dann gibt's auf einmal einen komischen Sci-Fi-Hook.
Es gibt den schon in der vierten Folge. Da ändert sich was.
Ja, aber ich ganz am Ende ändert sich super viel und
ist ja da auch ja. Nochmal. Aber genau, also es ändert sich die ganze, eigentlich das Genre ändert sich halt irgendwie.
Aber und bis dahin ist es halt ein Krimi. Es ist ja bis dahin ein Krimi und Krimi trägt sich selbst.
Es trägt sich absolut selbst. Ja. Und ich finde, das ist zum Beispiel wieder eine Serie gewesen, bei der das für mich irgendwie total funktioniert hat, weil es halt eben interessant genug war. Und ich finde bei Pluribus zum Beispiel ich finde erstmal, dass es total die interessanten Sachen aufmacht, die ich eigentlich gerne mehr noch irgendwie erkunden wollen würde. Aber sie werden irgendwie nicht richtig erkundet und sie werden irgendwie nicht bis zum Ende durchgedacht oder durcherzählt. Und ich frage mich dann immer, kommt das jetzt halt eben noch? Ne? Also da werden so viele Sachen aufgemacht und trotzdem bleibt ist bisher, wie gesagt, nach 5 Folgen bleibt es für mich total flach. Ich finde auch, der Charakter bleibt für mich total flach. Nachdem ich die erste Folge gesehen habe, war ich so, okay, das ist für mich eine pure Behauptung im Moment gerade. Ich spüre die Frau nicht.
Und ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich bin vielleicht zu verbunden mit Better Call Saul, aber ich weiß, was du meinst. Also flach bin ich bei dir. Eigentlich ist es schon sehr flach. Es wird sehr viel angedeutet, dass da mehr drin ist. Aber bisher ist es relativ flach. Ich bin da bei dir. Ich würde mich nur noch interessieren, was Fabian denkt und er sie weiterempfehlen würde, weil dann würde ich langsam übergehen zu, ich erzähle euch, was mein Pitch wäre, um die Serie zu erklären. Sie wird aber, die erste Folge mag es aber, wenn man das nicht weiß. Also könnt ihr ab dem Punkt entscheiden, ob ihr wirklich wissen wollt, was die Prämisse von Pluribus ist oder nicht. Ich habe auch schon jemanden gesehen, der hat den Trailer gesehen und sonst nichts und hat den Pitch sofort, also hat sofort dir gesagt, worum es ging. Habe ich neulich einem Kollegen hier in der Arbeit gezeigt, den Trailer, und er hat mir genau sagen können, was es ist. Er hat genau meinen Pitch gehabt. Also es geht auch, wenn man genau aufpasst. So, und jetzt Fabian, sag du, guckt man das oder guckt man es nicht?
Also ihr dürft ja machen, was ihr wollt, aber ich würde die Serie schon empfehlen. Du hast sie jetzt eine Mystery-Serie genannt. Das ist natürlich so immer so ein bisschen. Ist es wirklich eine Mystery-Serie, wenn die Serie in der allerersten Folge so ihr großes Geheimnis schon enthüllt? Irgendwie nein, aber dann doch irgendwie auch ja. Denn so Mystery-Serien, ob du eine Mystery-Serie wirklich empfehlen kannst oder nicht, weißt du ja immer erst, wenn du das Finale gesehen hast. Mhm. Zumindest geht's mir so. Und auch bei der Serie sehe ich noch so ein bisschen so das Ding so, okay, wie entwickelt die sich denn? Wohin geht denn die Serie eigentlich? Da kann ich jetzt noch nicht konkret was dazu sagen, weil wir eben noch im spoilerfreien Teil sind. Aber ansonsten finde ich die Prämisse schon so interessant oder den Hook oder die Ausgangslage oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, dass ich das schon empfehlen würde. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Spoiler-Part über, oder?
In den Quasi-Spoiler-Part, in den Prämissen-Part.
Ja, genau.
Wir reden jetzt nur über die Prämisse. Endlich mal, damit wir nicht so drum rumtanzen. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Schon wieder. Anekdote, okay? Kennt ihr die Anekdote, dass Breaking Bad beinahe nicht passiert wäre, wenn Vince Gilligan die Serie Weeds gesehen hätte? Kennt ihr noch
wenn
Weeds?
Wenn ihr unser Video zu Breaking Bad auf GigaTV Mac gesehen habt, dann wisst ihr das, ja.
Also du meinst mein Video, oder? Das war doch meins,
genau,
oder?
Genau, dein Video.
Ja, danach siehst du Breaking Bad mit anderen Augen und so ist es halt. Weeds, fantastische Serie, lieb ich, hat aber im Prinzip die gleiche Prämisse. Es geht um eine junge Witwe, die halt aber schon 3 Kinder hat, eins davon kurz vorm Erwachsensein, und die muss sie durchfüttern in einer amerikanischen teuren Vorstadt. Und das macht sie dann, indem sie Drogen verkauft. Und das klingt sehr ähnlich und das wusste aber Vince Gilligan nicht. Als er mit Breaking Bad rumgetingelt ist, und ich glaube, es war auch wirklich das AMC-Meeting, und hat die Serie vorgestellt, den Pitch dazu, und dann haben alle gelacht und gesagt, hey, das ist ja wie Weeds. Und Weeds ist eine sehr erfolgreiche Serie im amerikanischen Fernsehen gewesen, die 4 auf Pro 7, die wurde relativ schnell versendet, aber hatte 7 Staffeln. Und er so, oh, wenn er das gewusst hätte, wenn er Weeds gekannt hätte, hätte er Breaking Bad nie gepitcht, weil das findet er zu embarrassing. Ich meine, die Zeit gibt ihm im Nachhinein recht, nicht nur, dass Breaking Bad die wesentlich bekanntere und erfolgreichere Serie ist, es ist ja nur so die bisschen die Ausgangssituation. Was die Serien damit machen, ist ja komplett unterschiedlich. Das eine ist eine Dramedy, das andere ist eine Dramaserie und die gehen ganz andere Wege. Aber das ist halt so eine, und es ist aber auch schwer genug, Prämissen aus dem Weg zu gehen, ne? Und ich sehe Pluribus, ich sehe die erste Folge, ich sehe die zweite Folge und denke so, es gibt eine, und jetzt kommt langsam der Übergangspart, jetzt könnt ihr euch überlegen, ob es ein Spoiler ist, es gibt eine Rick and Morty Folge, die genau diese Prämisse hat. Eine Rick and Morty Folge, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Und ich gehe in das Interview mit Vince Gilligan und es war auch wirklich meine erste Frage. Es gibt diese berühmte Anekdote zu Weeds. Hast du Rick and Morty gesehen? Und er so, oh, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich hatte schon ein paar Folgen gesehen, sagt er, und ich hatte diese Folge nicht gesehen. Die hat er sich jetzt angeschaut, im Nachhinein. Und ich glaube, das habe ich dann gesagt, es ist aber auch fair zu sagen, dass das nur die gleiche Prämisse ist und die gehen komplett unterschiedliche Wege. Wobei nicht immer, immer. Ich glaube, in einem Grundthema sind sie sehr ähnlich. Und er hat zugegeben im Interview, dass er Pluribus nicht gemacht hätte, wenn er die Rick and Morty-Folge gesehen hätte. Das ist eine harte Aussage.
Was ist denn die Prämisse von der Rick and Morty-Folge?
Es ist die Rick and Morty-Folge, und jetzt Achtung, in der Rick mit einer Ex-Freundin konfrontiert wird, die der ganze Planet ist. Und jedes Individuum, die auf diesem Planet ist, ist ein kollektives Bewusstsein. Und die haben so ein Rebounce, wie man das so schön nennt, oder? Dass sie wieder zusammenkommen, aber dann aber auch wieder feststellen, warum es mit den beiden nicht funktioniert hat. Rebound. Und haben ein Breakup. Rebound. So. Und auch das ist ein bisschen wie eine Beziehung gehandhabt wird, mit ihren Höhen und Tiefen und man braucht Sicherheitsabstand. All das ist auch da drin. Du hast eine Serie, Pluribus, da geht es um ein kollektives Bewusstsein. Die Welt entwickelt ein kollektives Bewusstsein, das absolut glücklich ist und sogar zu Weltfrieden führt. Es führt zu Weltfrieden. Eigentlich ist alles super, aber das Individuum muss weg. Bis auf ein paar Individuen, die irgendwie nicht nicht gejoint haben, wie sie es im Englischen sagen. Sie konnten sich dem nicht anschließen. Und die stehen jetzt da. Und Ray Seahorns Figur ist halt die Carol, ne? Carol ist auch noch auch wegen diesem Übergang einer der unglücklichsten Menschen auf diesem Planeten und möchte halt diesen Planeten aber retten, musste quasi gegen das Glück ankämpfen. Und dieses Ankämpfen gegen dieses Glück und auch dieses Reden mit dem Glück, also mit dem kollektiven Bewusstsein, fühlt sich auch an, als würde sie mit einer Ex-Freundin reden. Und das ist zumindest so die Ausgangssituation, die erste Folge bis zum Nullpunkt, bis zur letzten Sekunde herstellt. Das ist die Ausgangssituation. Und ab dann entfaltet sich die Geschichte langsam. Man erfährt immer mehr, wie das alles funktioniert, was die Gegenmittel sein könnten, aber auch, was mich sehr interessiert, wie Menschen damit umgehen. Nicht nur sie, sondern auch andere. Und was man aus der Situation, also wie soll ich sagen, welche Situationen sich aus dieser Gesamtsituation ergeben. Das finde ich super interessant. Und es ist ja auch philosophisch interessante Frage, weil ist das der Weltfrieden, um das kein Leben mehr getötet wird, ist das nicht insgesamt besser, auch zu dem Preis des Individuums? Also das ist ja durchaus eine philosophisch interessante Frage, die aber auch noch nicht ausreichend diskutiert wurde in der Serie. Die muss dahin finden. Ich finde, die entwickelt sich ganz langsam dahin. Ich bin nach Folgen noch mehr gehuckt als ich, ja.
Das ist aber genau das. Das ist so, ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich dahin entwickelt. Weil für mich damit total eng connected ist ja auch, warum? Warum ist Carol nicht Teil des kollektiven Bewusstseins? Und das muss ja damit verknüpft sein, mit der Frage zu, okay, gibt es da irgendwie, also was ist die die ultimative Entstehungsgeschichte irgendwie dazu, ne? Und warum auch die anderen die auch nicht Teil des kollektiven Bewusstseins sind. Was ist der Grund? Was haben die eigentlich miteinander gemeinsam? Ach,
ernsthaft? Das rate ich, aber das würde ich jetzt ganz leicht abkanzeln, ohne dass ich weiß, dass das die richtige Antwort ist. Aber dadurch, dass dieses Bewusstsein ja wie ein Virus inszeniert wird, der sich verbreitet, und das übrigens auch, finde ich, erschreckend realistisch dargestellt, wenn du so eine hohe Ansteckungsgefahr hättest, dass der Kuss ausreicht oder es in die Luft zu sprühen ausreicht.
Ja, oder das Donut anlecken.
Ja, das Donut anlecken, dass es halt ausreicht, und dann hast du natürlich diese exponentielle Steigerung, dass innerhalb kürzester Zeit der ganze Planet infiziert ist. Das wird ja wie ein Virus dargestellt, der hoch ansteckend ist.
Ja.
Aber egal welcher Virus, es gibt immer Individuen, die immun sind. Die sind halt einfach immun dagegen. Und die Frage ist dann, wie dieses kollektive Bewusstsein damit umgehen will und ob das Individuum überhaupt auch ein Individuum bleiben möchte, ist übrigens auch eine Frage, die die Serie aufmacht. Also ich finde das schon interessant. Es gibt halt noch keine Antworten auf das alles. Aber das lässt mich halt einfach dran kleben an dieser Serie. Aber wie gesagt, ich kann auch einfach 15 Minuten lang in einer Vince Gilligan-Serie jemandem zuschauen, wie er was tut. Und das passiert viel in der Serie. Die nimmt sich viel Zeit. Also ich glaube, jede Folge geht 45 Minuten oder so oder länger.
Und eine Stunde teilweise.
Ja, ich dachte, das müsste eigentlich, also wenn du dir die Episodenzusammenfassung angucken würdest, würdest du denken, das geht höchstens eine halbe Stunde. So. Also es ist schon.
Ich finde, sie fühlen sich an wie eine Stunde auf jeden Fall. Aber,
ja, aber nicht zu langweilig. Ich kann wirklich sehr versinken in dieser Welt. Das war ja so eine Schlüsselfrage von Fabian. Ich finde, Vince Gilligan kann Welten schaffen, in denen ich versinke. Das war bei Albuquerque so. Ich liebe das an Breaking Bad und Better Call Saul. Das ist für mich der unausgesprochene Held, das Szenario. Weil wenn man, ihr wart ja auch schon in den USA. Oder warte mal, Fabian weiß ich es gar nicht, bei Laura weiß ich. Okay, Fabian, ich finde die USA, wir sehen immer nur die Ost- und die Westküste. So, das ist das, womit wir alles assoziieren. Und wenn es hochkommt, dann sind wir irgendwo in Twilight Area, irgendwo oben und manchmal im mittleren Westen. Aber dieses Albuquerque auch, wenn da Mike Ehrmantraut in ein Diner geht zum Frühstücken, dann habe ich das Gefühl, das ist Amerika. Das habe ich auch in Amerika kennengelernt. Das ist so eine andere Seite von Amerika, die so unglaublich authentisch und interessant ist, die ich sonst nie sehe in Film und Fernsehen. Und dann gibt es halt diese Serien von Vince Gilligan, die sich eigentlich viel zu viel Zeit für diese Momente nehmen, aber die das so authentisch und greifbar machen und die Figuren so greifbar. Und ich liebe das. Und das gibt mir Pluribus. Das gibt mir Pluribus die ganze Zeit. Es ist halt bloß in einem apokalyptischen Feel-Good-Szenario so eingebettet mit so einer Meta-Ebene, die sich Vince Gilligan ja dann auch selber aufmacht. Ey, er kriegt auf einmal alles, was er will. Und so ist es bei Carol auch. Sie kriegt von dem kollektiven Bewusstsein, was sie will. Das irgendwie möchte dieses Kollektiv möchte sie glücklich machen. Und allein das ist schon so verrückt, weil sie will das eigentlich gar nicht. Sie will, geht weg mit allem, was ihr habt. Aber es gibt halt auch Notwendigkeiten. Und irgendwann nimmt man das doch in Anspruch. Und Bequemlichkeiten. Und es ist eigentlich doch schön, umworben zu werden, statt komplett alleine zu sein. Also das sind alles so viele Themen, die aufgemacht werden, von denen noch kein einziges abgeschlossen ist. Deswegen ist es so schwer, diese Serie zu bewerten. Aber ich kann sagen, ich liege auf der Couch und konnte nicht aufhören zu gucken. Egal, wie lang sich die Folge anfühlt, ist mir egal. Ich gucke 20 Minuten Leuten beim Essen zu, ist egal. Mache ich.
Wissen ja eigentlich, warum die Serie Pluribus heißt? Also ich vermute, es liegt daran, weil E Pluribus Unum ist ja der Wahlspruch der USA. Das bedeutet übersetzt aus vielen eines. Und das ist ja im Prinzip so die Ausgangslage. Alle Menschen haben Zugang zu allen Erfahrungen und Erinnerungen aller Menschen und handeln auch als eine Einheit. Und die sind auch alle glücklich, wie du ja schon gesagt hast. Also wie gesagt, alle bis auf Carol, die immun gegen das Virus ist. Und das ist, also ich finde das nach wie vor eine faszinierende Prämisse, weil es ist halt auch so die Frage so, weil das so viele Fragen aufwirft, weil diese Menschheit, die da jetzt in dieser Serie auf der Erde lebt, so komplett anders ist zu der Menschheit, die wir eben jetzt haben. Und das ist auch die Frage, ist es besser, ist es schlechter, ist es eigentlich eine Apokalypse? Ja schon, weil die Menschheit eben untergegangen ist, zumindest die Menschheit, die wir kennen. Und dann natürlich dann, wie in jeder Zombie-Serie auch so, die sich die Frage dann daraus anschließt, so, wie würden wir uns verhalten? Was würde ich tun? Was würdet ihr tun? Und ich würde einiges anders machen als Carol auf jeden Fall. Ich würde zum Beispiel sehr viel mehr Fragen stellen, weil mich würde zum Beispiel mal interessieren, was eigentlich so das Ziel von dem Bewusstsein, was hat es eigentlich vor? Naja, aber Laura, du vielleicht, ich möchte es noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil du hast ja gesagt, so dich, also was war jetzt noch mal dein Problem? Du hast gesagt, die Prämisse catcht dich nicht oder du verstehst die Prämisse nicht oder was war noch mal dein Problem?
Naja, für mich wird die Prämisse erst in dem Moment rund, wenn ich wirklich verstehe, was das auch genau mit Carol eigentlich zu tun hat. Weil Carol ist unsere Protagonistin und ich verstehe aber im Moment gerade noch nicht, warum sie unsere Protagonistin ist. Und das nach 5 Folgen. Hm. Weil ich noch nicht verstehe, und das meine ich halt mit diesen ganzen Ebenen, die da drin sind und warum ich auch meine, das ist eine Behauptung und ich verstehe schon, dass es halt ein wahnsinnig langsames Erzählen ist und wir irgendwie so nach und nach irgendwie immer mehr irgendwie auch irgendwie so kleine Gold Nuggets bekommen, irgendwie die dann irgendwie wieder so einen Teil irgendwie von ihr dann irgendwie aufmachen sollen. Aber es funktioniert für mich noch nicht so ganz zu begreifen, weil du brauchst ja dieses Gegengewicht. Du hast erstmal diese Idee von diesem kollektiven Bewusstsein und die finde ich auch mega interessant. Und dann möchte ich aber eben sehen, okay, das Individuum, was auf der anderen Seite steht, warum ist es nicht Teil von dem kollektiven Bewusstsein? Und was ist quasi die Balance des Ganzen? Was ist auch mit den anderen Menschen, die nicht Teil des kollektiven Bewusstseins sind? Wie ist da die Verbindung eigentlich? Und also ich muss auch sagen, diese Tagline, der Unglückste, oder also dass sie halt irgendwie miserable ist, die finde ich so ein bisschen, also die finde ich total misleading dann in diesem ganzen Konstrukt, weil ich nämlich auch nicht verstehe, warum sie so miserabel drauf ist die ganze Zeit, ne? Und da werden dann halt eben so lauter so Sachen aufgemacht, wie zum Beispiel dann eben ihre Beziehung mit ihrer, die ja gleichzeitig auch irgendwie ihre Managerin ist, diese ganze Ebene, das ist für mich auch so, also es ist auch irgendwie so total eine Behauptung. Ich fühle diese Beziehung zwischen den beiden überhaupt nicht in diesen Szenen, die mir da am Anfang irgendwie gegeben werden. Das ist so, okay, aber was ist denn jetzt eigentlich euer Modus miteinander? Wer seid ihr eigentlich da drin? Oder auch diese ganze Geschichte, okay, sie ist eine Autorin, okay. Aber was macht das genau mit ihr? Warum schreibt sie die Geschichten, die sie schreibt? Warum kommt dann das kollektive Bewusstsein eigentlich auf die Idee, ihren Love Interest, den sie geschrieben hat, als Mensch des kollektiven Bewusstseins zu ihr zu schicken? Was soll das genau in ihr auslösen? Und was löst es dann wirklich auch in ihr aus? Was macht es mit ihr? Und da sind so viele Sachen drin, wo ich so denke, das will ich sehen. Mhm. Das will ich sehen. Ich möchte sehen, dass das verhandelt wird. Und bisher gibt mir die Serie halt einfach wahnsinnig wenig, was dann wirklich verhandelt wird. Und das meine ich damit, wenn ich sage, das ist so flach, weil da ist total viel Potenzial da, wo man reingehen könnte. Oder auch diese ganze Geschichte dann irgendwie ist ja auch irgendwie, ne, also wir sind ja jetzt in den ersten 3 Folgen, diese ganze Geschichte mit, okay, wer sind eben die anderen Menschen, die nicht Teil des kollektiven Bewusstseins sind? Dann steht da irgendwie in der Air Force One diese weiße Frau und brüllt diese ganzen People of Color an. Was will mir diese Serie damit zeigen? Was ist die Ebene, die hier aufgemacht wird? Was wird hier verhandelt? Gibt es da irgendwo noch eine Aussage drin? Aber es wird nicht, also es ist so scheu irgendwie. Es scheut immer wieder davor zurück. Es geht immer so in so eine bestimmte Richtung, macht so einen Kriegsschauplatz auf. Und dann gehen wir aber direkt wieder, ohne irgendwas damit zu machen. Wir sind einfach mal so reingelaufen und dann laufen wir wieder raus. Und ich glaube, das ist das, was mir im Moment gerade noch fehlt. Und ich hoffe halt einfach, dass es am Ende in irgendwas reinläuft, wo ich so denke, ah, okay, das ist der Grund gewesen, warum das alles immer so angeteasert worden ist. Und so wird das jetzt alles irgendwie zusammengebracht. Ich hoffe, dass wirklich, dass es am Ende passiert, weil sonst würde ich mir wirklich denken, what's the point?
Da hast du jetzt echt viel angesprochen. Ich habe zum Beispiel auch sehr lange gebraucht, habe mich sehr lange gefragt, sind die jetzt eigentlich, also Carol und Helen, sind die wirklich zusammen? Sind die nicht zusammen? Sind die jetzt einfach nur KollegInnen oder so? Das hat sehr lange gedauert, bis ich gedacht, okay, die sind tatsächlich ein Paar. Habe ich auch nicht sofort gecheckt. Nochmal zu der Frage, was will die Serie eigentlich sagen? Also es gibt ja viele, die da sehr viel reininterpretieren. Also zum Beispiel ist das jetzt so ein bisschen so, geht das in eine Kritik an KI rein, weil KI will dich ja auch die ganze Zeit immer pleasen, oder ist es irgendwie eine Abrechnung mit Kommunismus oder keine Ahnung was. Aber laut Rhea Seehorn hat die Serie keine Agenda. Das kann er natürlich auch sagen. Ja, ist ein bisschen,
ja bisschen gut, das feige. Sagt Tony Gilroy über Andor auch. Also das kann man jetzt nicht so
okay.
komplett abkürzen.
Eine Frage, sorry, aber eine Frage wollte ich, eine Sache wollte ich Laura noch fragen. Und zwar, Laura, kannst du nachvollziehen, warum Carol dem Ganzen so anti eingestellt ist?
Nee.
Okay.
Also ich weiß es wirklich nicht, weil ich meine eigentlich, dadurch, dass sie ja die ganze Zeit so schlecht drauf ist und alles einfach irgendwie scheiße ist, sollte sie ja eigentlich von ihrem Grundbedürfnis her sagen, so wie auch die anderen, die sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, wir könnten noch auch Teil dieser Happiness sein, könnte sie ja auch sagen, okay, eigentlich könnte das meine Heilung sein, aber irgendwas stellt sich in ihr natürlich dann quer, so. Und der Grund dafür, und ich glaube, das ist halt genau das, ich möchte gerne sehen, dass der Grund, warum sich was in ihr querstellt, auch der Grund ist, warum sie nicht geturnt worden ist von Anfang an.
Ich bin wirklich überrascht. Also du glaubst, also du kannst nicht nachvollziehen, dass sie das alles verrückt findet und es nicht möchte?
Ja.
Das ist doch der innere Widerstand, den ich in mir selbst auch spüre, wenn ich das sehe. Also damit identifiziere ich mich erstmal. Und dann finde ich es interessant, aber konfrontiert zu werden mit Menschen, die anders darüber denken. Also das ist ja das Interessante für mich wieder. Oder?
Aber genau, und dann wird es aber auch nicht richtig, dann wird es ja auch nicht richtig irgendwie ausgeführt. Okay, aber warum ist dann irgendwie eine Lakshmi, warum will sie das dann irgendwie? Oder auch die anderen Charaktere, die dann irgendwie dort vorkommen. Warum möchte sie das dann? Das wird ja auch, also ja, Carol stellt sehr, sehr wenige Fragen. Dementsprechend bekommen wir auch als Zuschauende wenige Antworten. Und ich, das würde ich halt gerne sehen, um das zu verstehen, was ist das dann ultimativ, warum sie sich dagegen so wehrt, weil dass du dich am Anfang dagegen wehrst, verstehe ich.
Ja,
eben. Dass du denkst, okay, das sind alles einfach nur Zombies. Ja. Aber dann irgendwann, sobald du doch irgendwie auch weiter in diese Geschichte so reingehst und sobald du irgendwie auch verstehst, okay, das ist halt universal, das ist überall und da gibt es auch Vorteile drin. Was ist es genau, was sie dazu motiviert, zu kämpfen? Und das finde ich gerade im Moment noch nicht greifbar in der Figur. Ich kann mir das vorstellen, so, aber ich sehe es nicht.
Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil es ist für mich ungefähr so, als wenn ich Walking Dead sehe und man sich denkt, irgendwie wäre das doch cool, wenn ich wie die Zombies jetzt einfach ein sorgenfreies Leben. Nein, ja, das geht in eine ähnliche Richtung, finde ich. Ich finde, das ist was Postapokalyptisches und ich werde jetzt erst so langsam von der Serie so rangeführt an, ja, aber was wäre, wenn es vielleicht doch besser wäre? So, aber die Grundidee muss erstmal sein, kompletter Widerstand. Weil ich würde doch niemals das Individuum in mir aufgeben wollen. Es gibt ja gar kein Szenario, in dem ich das wollen würde. Erstmal.
Aber so wie sie angelegt ist als Charakter, könnte man ja davon ausgehen, dass da was in ihr ist, was eigentlich genau das gerne hätte.
Ja, aber das musst du ja nicht in den ersten paar Folgen jetzt ausdiskutieren.
Nee, musst
du
auch nicht.
Da wird jetzt viel angedeutet, du sagst es selber, es wird viel angedeutet, aber und das kann man dann erst auch am Ende bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht war, da bin ich ja bei dir. Das kann super flach bleiben, weil es ist oberflächlich sehr flach, aber es kann auch sehr viel tiefer werden und jetzt habe ich bei dem einen oder anderen philosophischen Gedankengang schon gesehen, dass es durchaus tiefer ist und dass es interessant ist oder dass es mehr wie eine Beziehung gehandhabt wird, dass es auch als Allegorie auf Beziehung funktionieren kann, aber auch Allegorie auf das Weltretten. Es gibt tatsächlich nicht nur Gut und Böse in dieser Geschichte. Das finde ich schon mal sehr interessant, immer.
Ja, finde ich auch, ja. Absolut. Deshalb meine ich ja auch die ganze Zeit. Ich finde, da sind total viele Sachen drin, die ich halt einfach gerne genauer erforschen wollen würde. Ja. Auch durch sie erforschen.
Aber das
wollen
ist
würde.
Das, was mich hält an der Serie. Und ich muss der Serie bis jetzt zugute halten, dass ich das Gefühl habe, ich krieg immer mehr. Und ich will immer mehr wissen. Und ich würde am liebsten weiter bingen. Also ich hatte mir auch nur vorgenommen, an dem einen Abend, ich schaue jetzt mal eine Folge und habe auf einmal drei gesehen. Und ich hätte noch weiter gesehen, wenn ich nicht am nächsten Tag in die Arbeit müsste. So, also ich finde das schon cool, wenn mich eine Mystery-Serie, egal ob hohe Production Value oder ob ich den Creator mag oder die Schauspieler mag oder was auch immer, wenn ich trotzdem einfach erstmal hängen bleibe und sie immer noch interessant finde, ohne irgendwie vorwegzugreifen. Ich finde sie immer noch interessant und ich will wissen, wie es weitergeht. Und als ich dann diese 4 Folgen erstmal gesehen, also muss vielleicht dazu sagen, also ich hatte zuerst 4 gekriegt und dann waren es aber doch 6 oder so und ich habe wirklich gedacht nach der 4. Folge, ah Mist, jetzt muss ich so lange warten, bis es weitergeht, weil das ist ja so weit vor Serienrelease und wenn das dann auch noch wöchentlich kommt, ich habe wirklich gedacht, ah Mann, ey, ich kann erst im Januar weiterschauen, jetzt muss ich es erstmal runter und das ist das Beste, was eine Mystery-Serie erreichen kann eigentlich. Also ich finde, wir reden schon fast so negativ darüber, dass wir nur so wenig bis jetzt da haben. Aber wenn ich unbedingt weitersehen will und mich ein paar Ideen der Serie nicht ganz loslassen, dann hat sie schon alles erreicht, was sie erreichen muss erstmal, auch wenn es noch sehr oberflächlich bleibt.
Mhm. Also ich finde ich cool, dass das für dich funktioniert. Ich glaube, bei mir ist tatsächlich immer wieder die Frage gewesen, ob ich überhaupt weitergucken will. Und wenn ich dann halt so drüber nachdenke an so andere dystopische Serien, die es ja zu Genüge auf Apple gibt, wie was weiß ich, zum Beispiel Silo. Bei Silo wollte ich definitiv die ganze Zeit immer wissen, wie es weitergeht.
Das ist aber auch mehr Lost-mäßig aufgezogen, oder? Ich habe Silo nicht gesehen. Ich kann es nur vom Hören sagen, zusammenkriegen. Und Lost, es hatte so eine ganz andere Art von Hook nochmal, auch wenn es auch ein Mystery, auch wenn es irgendwie im selben Genre ist. Aber Lost erzählt auch sehr gut in seinen Episoden und beantwortet dir eine Frage, macht damit aber 2 weitere auf und du willst unbedingt dranbleiben, auch mehr wegen der Charaktere. Bestimmt damit auch mehr als bei Pluribus, weil du das Problem hast, dass du ja nur einen echten Charakter hast, an dem du festhalten musst und der ist ja noch sehr oberflächlich. So, und das heißt bei Lost ja nicht, weil Lost ist, jede Folge ist eine Charakterfolge. In jeder Folge gibt's einen Charakter oder 2, um die es hauptsächlich geht und die Entscheidungen der Vergangenheit bedingen, wie sie sich in der Gegenwart verhalten. Und das macht es so interessant und du bist hooked und du bist hooked und du bist hooked. Und ich dachte so, ähnlich funktioniert Silo noch von allem, was ich bisher gesehen habe.
Ja, teilweise. Also da geht es ja vor allen Dingen um Juliette. Mhm. Also es gibt auch eine klare Protagonist und natürlich gibt es noch andere, es gibt andere Figuren, die auch wahnsinnig interessant sind. Aber da ist es tatsächlich so, dass da halt direkt Ebenen aufgemacht werden, die halt irgendwie auch, wo so Reibungsmomente halt einfach irgendwie entstehen. Und natürlich geht es noch viel mehr auf das Mystery-Element im Sinne von, okay, ich will rausfinden, was hier eigentlich wirklich los ist. Und ich glaube, das ist bei Pluribus genau das Ding, dass es am Ende des Tages noch nicht die treibende Kraft ist, rauszufinden, okay, was ist hier eigentlich genau passiert. Da ist ja auch so eine, hat da natürlich auch was mit Carols Situation zu tun, weil da ist ja wie so eine Ohnmacht auch da drin. Irgendwie so, okay, wie soll ich das denn jetzt rausfinden? Ich bin auch überhaupt gar keine, ich bin weder Ingenieurin, noch bin ich irgendwie Wissenschaftlerin. Wie soll ich jetzt irgendwie rausfinden, wie das funktioniert hat, wie das passiert ist und was man da irgendwie gegen machen kann? Und dadurch, dass das alles eben bewusst die Entscheidung getroffen worden ist, dass sie das eben nicht ist, dass die Protagonistin eben nicht die Lösung in sich trägt oder vielleicht doch, es ist halt dramaturgisch, finde ich, und das meine ich die ganze Zeit mit diesem Hook, du kannst ein Szenario aufmachen und ich finde, das macht Pluribus macht ein Szenario auf. Und dann möchte ich aber dramaturgisch, dass die Lösung in der Protagonistin liegt. Und dann möchte ich kleine Momente sehen, was die Lösung sein könnte.
Interessant, weil ich glaube, das ist der Punkt, der mich so catcht bei der Serie. Ich kann mich so damit identifizieren, was wäre, wenn ich in der Situation bin, weil meine Fähigkeiten übersteigen nicht die von Carol. So. Also ich kann das sogar nachfühlen, weil ich auch hasse, oft zu schreiben und so. Das ist sogar, ich kann mich noch mehr damit identifizieren. Und das ist, es ist wirklich, was würde ich tun? Ich habe keine Ahnung, aber du hast recht, erstmal mehr Fragen stellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde das interessant und ich glaube, so viel kann ich sagen, in den ersten 3 Folgen, sie beginnt ja mehr Fragen zu stellen. Und das hätte sie mal früher tun sollen, muss man dazu sagen. Aber interessant. Und über dieses Fragestellen, das ist so wie, es ist schon fast so wie, man kennt ja dieses Spiel, wer bin ich? Und dann dieses, den Namen aufkommen. Ja. So ähnlich tastet sie schon mal, fängt sie an, sich an eine Möglichkeit, an eine Wahrheit daran zu tasten. Und wie eine Detektivin, aber das ist auch wieder das Interessante für einen Zuschauer, du hängst dann dran, wie sie nach und nach Dinge ausprobiert und macht und aber auch aufgibt oder was Neues macht und dann mit dieser Einsamkeit zu kämpfen hat. Oder mit der Trauer teilweise. Sachen, die relativ schnell erstmal beerdigt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, die bleiben nicht beerdigt. Das wird nochmal alles aufgegriffen. Und ich finde das aber cool an dieser Serie. Ich verstehe all deine Kritik, weil ich bin eigentlich bei dir, Laura. Ich bin eigentlich komplett bei dir. Ich habe nur das Gefühl, die Serie ist auf einem sehr guten Weg dahin und ich mag diesen Weg gerade.
Ja, Kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, am Ende des Tages, wie gesagt, wenn das am Ende für mich irgendwie alles irgendwie so zusammengebracht bin, dann habe ich auch irgendwie ganz umsonst gemeckert. Weil das kann dann schon irgendwie, es kann, also es hat immer noch das Potenzial, dass es am Ende irgendwie so die Kurve kratzt. Es ist für mich jetzt das coolste Zuschauererlebnis? Nee. Also ich persönlich, aber ich glaube, ich bin einfach auch jemand, ich mag dann halt eben genau diese Geradlinigkeit, die ein Silo dann halt eben hat. Das sagt, hey, hier ist das Problem. Hier sind die Protagonisten. Die versuchen, diese Sachen zu lösen. Also das mag ich halt einfach so, wenn es halt irgendwie so eine Klarheit irgendwie in der Dramaturgie irgendwie gibt oder wenn es mir halt eben solche Hints irgendwie gibt, damit ich irgendwie mit exploren kann, wie in so einer Mystery-Serie dann halt wirklich irgendwie so, oh, vielleicht ist das das Problem. Oh, vielleicht ist das. Und das gibt's mir diese Serie nicht. Das ist wirklich ein Hinmeandern und das kann, oder es ist ein Vibe, es ist ein absoluter Vibe, so. Und das, ich glaube, das kann man in den richtigen Lebenssituationen wahrscheinlich auch sehr genießen. Ich glaube, ich gerade ich nicht.
Aber ich finde das mit der Klarheit ein guter Punkt. Das ist echt, mit der Klarheit trifft es eigentlich ziemlich gut. Und ich glaube, daran könnte auch Pluribus scheitern, weil Breaking Bad und Better Call Saul haben sehr viel mehr Klarheit.
Ja, die haben richtig, ja. also Breaking Bad hat ja den krassesten Hook überhaupt so. Also du hast sofort, du hast das Problem, du hast eine Lösung da drauf, und jetzt guckst du, okay, wie crasht es?
Ich finde, Better Call Saul taugt da auch nochmal als Vergleich, weil das ist so eine Serie, da sind sich selbst Fans einig. Ja, also die ersten zwei Staffeln sind so okay und ab der dritten wird's geil oder ab der vierten, dann nimmt das richtig Tempo auf. Und ich habe auch lange Zeit so gedacht und dann habe ich den Rewatch gemacht für die letzte Staffel und habe gedacht so, hä? Eigentlich war so Better Call Saul schon von Anfang an fantastisch und jede Folge gibt dir so viel. Aber damals habe ich das nicht so empfunden. Und ich weiß nicht warum, es war dieses Hinmeandern, wie du sagst. Und ich glaube, damals hat auch Better Call Saul gar nicht mal so gut getan in den ersten Staffeln, weil das so langsam erzählt ist, dass du immer eine Woche zwischen diesen Folgen dann auch noch hattest. Wo du teilweise das Gefühl hattest, ja, ich will jetzt aber mal wissen, wie es mit Vike weitergeht. Warum muss ich jetzt hier eine ganze Staffel noch warten? Ich fühle mich gerade irre verarscht. Und wenn du das dann im Nachhinein bingst, denkst du, nee, das war alles fantastisch, das Pacing war super und so. Aber ich glaube, diese Woche und diese Unklarheit lange Zeit hat der Serie geschadet. Wenn du aber dann nochmal reingehst, hast du eine ganz andere Klarheit über alles, was du siehst. Du siehst das ganze Foreshadowing, du kannst mehr die Charaktermomente genießen. Dir ist auch klarer, dass es nicht eine Saul Goodman-Serie ist, sondern eine Jimmy McGill, Mike Ehrmantraut, Kim Wexler-Serie. Du hast vor allem eine komplett andere Einstellung dazu. Und ich sehe die jetzt komplett anders. Aber das habe ich damals nicht so gesehen. Ich habe damals sehr viel mehr Unklarheit gehabt. Und das hat der Serie ein bisschen geschadet. Und wenn ich es heute gucke, denke ich so, bei der besten Charaktermomente sind in den ersten zwei Staffeln. Wie konnte ich das denn nicht feiern? Aber ja, also bin gespannt, wie es dann bei Pluribus ist. Also ich habe da einfach keine finale Antwort. Ich weiß nur, dass ich bis jetzt die Reise mag für das Hinmeandern. Ich mag Better Call Saul und Breaking Bad für Hinmeandern.
Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr würde ich tatsächlich schon zum Ende kommen. Ich glaube, wir haben ja jetzt sehr ausführlich gehört, so was eure Probleme an der Serie sind oder beziehungsweise was euch inwiefern die Serie euch so fasziniert. Und ich bin auch jetzt sehr gespannt, wie sich die Serie weiterentwickelt. Wie wird Carol sich noch weiterentwickeln? Wird Carol sich noch weiterentwickeln? Und was dann die Serie aus dieser sehr spannenden Ausgangslage dann noch macht. Aber am Ende wahrscheinlich Trust in Vince Gilligan, der wird sich da schon seine Gedanken gemacht haben. Vielleicht noch einen kurzen Ausblick. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Also die erste Staffel wird 9 Folgen haben und das Finale wird am 26. Dezember auf Apple TV Plus laufen. Eine zweite Staffel haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, ist auch schon bestellt. Und Vince Gilligan selbst hofft, dass er 3 Staffeln machen darf, aber die Story ist noch nicht in Stein gemeißelt. Wenn ihr euch jetzt, also wenn ihr das jetzt so hört, so, also definitiv eine zweite Staffel wird es geben, vielleicht auch 3. Also Laura, du bist jetzt noch nicht so ganz gehuckt, oder?
Nee, noch nicht so ganz. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich sie liegen lassen werde, tatsächlich, dass ich nicht weiter gucke. Könnte ich mir vorstellen, dass das passiert, ja.
Bis die zweite Staffel draußen ist oder generell?
Ich glaube generell.
Okay, vielleicht. Was?
Aber du bist so ein Apple TV-Fan, so viel Auswahl hast du da gar nicht. Gibt ja jetzt, also Apple TV in allen Ehren, aber du musst schon gucken, was da ist. Ich guck gerade Slow Horses drauf, die neue Staffel. Also ich habe die letzten zwei Staffeln, musste ich nachholen. Ich war einfach nicht so weit. Und
ja.
Ich denke immer, wenn ich Apple TV gucke, denke ich, ich gucke zu wenig Apple TV. Weil ich mag, dass die Serien so hochwertig produziert sind, dass ich selbst halt in schlechteren Serien das Gefühl habe, da bleibe ich jetzt gerne dran. Und wenn es nur ein cooler Intro-Song ist, den sie sich viel Geld haben kosten lassen. Aber Pluribus ist etwas, was mich auf jeden Fall weiterhin abholen wird. Außerdem muss ich ja wissen, ob in der zweiten Staffel jetzt das alles 2:1 gedreht ist. Weil wenn es so ist, wenn nicht, dann bin ich sehr enttäuscht. Aber wenn es doch was in CinemaScope ist, dann bin ich von Vince Gilligan enttäuscht, weil er hat sich selber ja schon in Frage gestellt, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und ich finde, er kann das jetzt rückgängig machen.
Hast du eigentlich Mythic Quest geguckt?
Nee, tatsächlich nicht.
Du solltest, das wurde mir schon viel empfohlen.
Ich wusste, dass jetzt so ein Kommentar kommt. Ja, doch, tatsächlich musste ich mal. Also meine Watchliste bei Apple TV ist ja unendlich lang gefühlt. Silo steht eher weiter oben zum Beispiel. Und Studio habe ich immer noch nicht fertig geschaut. Aber das ist bei Studio zum Glück nicht so schlimm, weil es so anthologiemäßig ist, jede Folge. Du kannst es ja wirklich gucken, wann du willst. Guckst dir einfach eine Folge, da kann Monate dazwischen liegen, ist egal. Habt ihr aber gesehen, oder?
Mhm, ja.
Ja.
Ja. Nee, ich fand Studio dieses Jahr, ich mochte Chief of War auch total gerne dieses Jahr. Die Jason Momoa.
Da haben mich die Trailer schon abgeschreckt, ehrlich gesagt.
Du brauchst Durchhaltevermögen, weil es halt alles untertitelt ist, ne? Also, ja. Das kommt heute noch dazu, aber ich mochte die schon. Ich konnte nicht so viel anfangen mit der neuen Staffel von Morning Show, muss ich sagen.
Mhm. Muss ich noch die erste Staffel schauen. Naja, wir finden Themen.
Erste Staffel ist fantastisch. Ich habe einen Rewatch von Morning Show gemacht.
Hast du Bad Monkey gesehen? Ich könnte mir vorstellen, dass die dir nicht gefällt, aber.
Nee, Bad Monkey habe ich noch nicht gesehen, ne.
Ich glaube, ich würde dir tatsächlich eher abraten davon. Das ist so eine richtige Vince Vaughn-Sendung. Ein bisschen zu sehr Vince Vaughn, ehrlich gesagt, aber ich habe die trotzdem durchgebinged. Also ich konnte auch nicht aufhören, obwohl ich die gar nicht so geil fand. Aber ja, wie gesagt, Apple TV. Manchmal, die haben halt einfach
Bad
so
Sisters,
so eine
Ausstrahlung. Immer noch beste Serie auf Apple TV.
Bad Sisters. Was war Bad Sisters?
Das ist diese irische Serie.
Die kenne ich gar nicht.
Die ist so richtig mit so richtig sehr schwarzem Humor.
Okay, gut, das waren jetzt unsere Serientipps zum Wochenende. schaut Pluribus weiter und alles, was Laura gesagt hat. Irgendwas davon, ich schaue gerade Slow Horses. Wir hatten ja auch mal einen Podcast dazu, das können wir sagen, oder? Wir hatten mal sowas zu Slow Horses. Ich glaube, da war ich nicht up to date. Hatte ich nur die ersten zwei Stunden. Oder? Wir hatten noch einen Slow Horses Podcast, das bilde ich mir doch nicht ein.
Echt?
Nicht mit mir.
Ich glaube, wir haben mal ganz kurz.
Das war ein Spionage-Serien-Podcast. Ja, genau. Und da hat mir so Ranking-mäßig dann was mitgebracht und da war auch Slow Horses dabei. Also wir haben lange über Slow Horses geredet. Und Slow Horses, allein das lohnt sich. Das ist gut zum Weggucken. Es ist jetzt nicht Shakespeare, aber zum Glück. Es ist The Big Lebowski als Spionageserie mit Gary Oldman als den Dude. Das ist mein Pitch dafür.
Ja, so. Nee, das stimmt. Das Slow Horses ist mega. Ich finde, Slow Horses ist halt so Comfort Food irgendwie. Das kann man so richtig gut einfach so wegsnacken.
Ich gucke das beim Essen. Es ist nur komisch, wenn Gary Oldman dann wieder in die Kamera furzt, während man gerade isst. Das ist jetzt nicht das beste Timing, aber es ist eine Serie, die man beim Essen gerne guckt. Ja. So, und das war's jetzt mit unseren Apple-TV-Serien. Demnächst hier wieder auf GigaTV und auf die Quadrataugen noch mehr Apple-Serien, weil wir anscheinend zu viel davon sehen.
Ja, vielen Dank. Würde ich sagen, war's das mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was sagt ihr zu den ersten Folgen von Pluribus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank an euch, Laura und Marco. Vielen Dank an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Laura Samide, Marco Risch. Regie Adrian Martin. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.